Jo, da sind wir wieder. Der Schlägertypen-Podcast, der einzig wahre Paddel-Podcast. Und heute geht's um die große Lehre. Patrick,
Ritchie.
Buchstabiere mir Lehre.
Das kommt tatsächlich darauf an, auf welches Thema du anspielst. Wenn du auf gestern Abend und unsere Erfahrung anspielst, ist es die Lehre mit Doppel-E. Und wenn du unseren Gast meinst, dann ist es die große Lehre mit dem H in der Mitte.
Ich habe dann sogar noch was, was ich gleich mit reinbringe, aus den letzten 14 Tagen.
Ich dachte, du meinst die letzten 24 Stunden.
Nee, in den letzten 14 Tagen, das war auch eine große Lehre für uns Paddel-Deutschland bei der Jugend-Paddel-Europameisterschaft in Budapest.
Ich merke schon,
die Lehre wird sein.
Ja, viel Orthografisches heute, ja, um die Lehre mit Doppel-E aufzuklären. Wir waren gestern in einer hochpolitischen und brisanten Ratssitzung hinsichtlich der Öffnung einer weiteren Paddlebox und durften uns den Fragen der Verwaltung und der Gremien und auch der lokalen Politiker und der vor Ort ansässigen Tennisclubs ausgeliefert sehen.
Kann man so sagen, ja.
Wo man dann nach vierstündigen Vortrag und Diskussionsrunden dann entschieden hat, in zwei Monaten ein Roundtable von allen Beteiligten einzuberufen, verwaltungstechnisch verordnet, um dann schlussendlich Ende November in weitere Gespräche vor besagtem Gremium wieder einzusteigen und dieselben Gespräche zu führen.
Also wenn wir in diese Lehre jetzt tiefer einsteigen würden, dann würden alle Zuhörer sofort abschalten.
Oder einschlafen.
Und
dann würden sie
aber wieder
vergessen,
downloaden.
Dann würden sie vergessen auszuschalten, wenn sie einschlafen.
Boah, Wahnsinn. Also das war schon krass, um es dann abzukürzen und zum Ende hier zu bringen. Diese Bürokratie, diese Verwaltungsmechanismen, die da in den Städten sind, das ist unfassbar. Und ich hoffe, dass wir sowas nie wieder erleben müssen.
Das Geile daran ist, dass ich bin, als ich gestern dann um ungefähr 23 Uhr nach Hause gefahren bin, habe ich die Nachrichten gehört. Und dann ging es um Diskussionen von Gremien und Ministerien und Bundestagssitzungen, wo man dann gesagt hat, man hat zum Thema Migration keine Einigung gefunden. Und ich so, war ich da gerade auf der Sitzung? Ich höre Nachrichten plötzlich ganz anders und verstehe, warum die Ampel keine Entscheidung trifft und ein Scholz sich nicht irgendwie committen kann und so. Ich verstehe das mittlerweile. Aber ganz ehrlich, lass uns zu was Spannendem kommen. Lass uns die nächste Lehre abarbeiten.
Oder einen Lehrer mit reinholen.
Oh.
Wie wär's?
Super.
Wir haben einen Gast heute. Das ist unser aller Familien- und Paddlebox-Lieblingstrainer, Lukas Krämer. Hi, schön, dass du da bist.
Krämer mit H oder mit Doppel-E?
Sag selber.
Weder noch. Mein Opa hat uns immer mit AE geschrieben, weil er Ernst mit Vornamen heißt und meine Oma A. Und hat immer AE draus gemacht, damit sie es alle besser merken.
Und seitdem heißt du Krämer?
Offiziell heißen wir Krämer mit E. Auf meinem Pass stand es aber immer anders drauf. Ja.
Das ist stark. Das heißt, du arbeitest bei uns inkognito eigentlich?
Nee, ist es zum Glück. Mittlerweile habe ich das alles korrigiert. Ich glaube, bei meinem Vater steht es noch falsch drauf. Ich wurde irgendwann mal ganz schräg angeguckt, als ich dann eben diesen Pass rausgeholt habe und dann auf meiner Geburtsurkunde stand was anderes drauf und dann habe ich gesagt, ich war es nicht.
Das Phänomen hat einer meiner besten Freunde. Ich habe tatsächlich neben dir noch einen. Ja, sorry.
Wo ist der?
Das ist ganz faszinierend. Seine beiden Kinder sind an den nahezu spektakulärsten Tagen des Jahres geboren. Der eine, er hat zwei Söhne. Der eine ist am 29. Februar geboren und der andere am 31. Dezember. Jedes Mal, wenn er die Ausweise seiner Kinder vorlegt oder irgendeinen Antrag ausfüllt, wird er jedes Mal gefragt, ob er die Leute verarschen will. Ja, ich sag auch immer, jetzt mal lieber Lotto gespielt oder was Anständiges gelernt. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir haben Lukas ein bisschen unter Wert verkauft oder unter Wert vorgestellt, weil Lukas ist nicht nur unser Lieblingstrainer, er unterrichtet nicht nur deinen Sohn im Paddel, er unterrichtet nicht nur meine Kinder im Paddel, er ist nicht nur mein tatsächlich Skilehrer, wo wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, er unterrichtet nicht nur meine Frau, sondern tatsächlich, er ist unser Head Coach der Paddlebox Academy, kümmert sich um alle Trainer, Abläufe, Koordinatives, ist wahrscheinlich Deutschlands führender Trainer in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennisbund, hat mit der Deutschen Sporthochschule die Trainerausbildung entwickelt und. Das kommt heute alles zum Sprechen und darüber sprechen wir auch, was es bedeutet, ein guter Trainer zu sein, was eine gute Didaktik ausmacht, was ist der Unterschied zwischen Tennis und Paddel und. Ich glaube, für die Leute, die das interessiert und vielleicht auch sich den einen oder anderen Tipp holen wollen, wie man vielleicht auch besser werden kann, der ist hier genau richtig heute.
Ja, das wäre meine 80er-Frage am Ende dann gewesen. Lukas, was kann man denn bei Patrick überhaupt jetzt so auf der Tonspur noch beim Paddelspielen verbessern?
Wir haben ja, so oder
das
so
kommt später.
Ja, das ist okay, aber du spielst auf die 80 Jahre an. Aber Lukas trägt das Motto mit, weil er hat eine 80er Jahre Frisur. Es gab ganz, ganz viele Vans, die diese Haarfarbe getragen haben.
Ich hatte das in den 80ern auch.
Ich weiß.
Das als Problem.
Ich weiß. Du hattest auch das passende Auto dazu.
In den 80ern hatte ich doch kein Auto. Macht nichts. Also es hört sich jetzt so an, als wärst du schon seit den 80ern im Paddelbusiness unterwegs. Lukas, erzähl doch ein bisschen deinen Paddelwerdegang und wie es dann überhaupt dazu kam, dass du bei uns gelandet bist.
Genau, es hat auf jeden Fall nicht mit der Frisur angefangen, sondern
mit den 80ern.
Mit, ich glaube, so kurz vor Covid, 2019, da bin ich das erste Mal mit Philipp Born tatsächlich auch in einem Tenniskurs in die Paddelhalle reingelaufen. Und hatte überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert. Und ich wusste aber schon zumindest, dass es nicht das auf dem Stand-Up-Paddle ist. Das war schon mein großer Vorteil.
Das heißt, du bist nicht im Neoprenanzug?
Zum Glück nicht. Also in der tatsächlich in dieser üblichen Sporthochschul-Leggings und der kurzen Hose drüber, weil es ein bisschen kalter Winter war, sind wir da reingelaufen. Und der kritische Blick, der war gut.
Ja, was denn? Das
ist, ich trage eine ganz normale Hose gerade und ohne Leggings drunter. Was ist so dieser Spoho-Look im Herbst, Winter?
Und trägst du auch diese Instagram-Hosen?
Ich brauche die zum Glück nicht.
Wie heißen die denn, Andermee? Du weißt es bestimmt. Wie heißen diese Instagram...
TVO.
TVO?
Ich weiß es auch.
Ja, sowas weiß man heutzutage.
Ich habe auch keine Ahnung.
Genau. Ich sehe sie immer nur.
ja, Zufall. Und mir hat das damals so viel Spaß gemacht und ich war schon immer irgendwie, wie gesagt, in meinem Lehramtsstudium bin ich da mit dem Tenniskurs hingegangen und hatte dann irgendwie so viel Spaß daran und habe gemerkt, Tennistraining ist immer so, ja, ich schieb die Bälle noch rein und sehr viel Breitensport, aber irgendwie nicht mehr derselbe Spaß an der Sportart und Paddel hat das sofort bei mir rausgekitzelt. Bin dann damals eingestiegen und dann immer weiter und immer weiter da reingerutscht und vor allen Dingen auch über euch und über euer Vertrauen dann jetzt tatsächlich da angekommen, wo du mich eben hingepriesen hast.
Wieder einer drauf reingefallen.
Genau. Ja, also jetzt als letzten Werdegang, als letzten Schritt, was jetzt gerade passiert ist, ich war am Wochenende in Berlin 2 Tage für eine Ausbildung, da haben wir den Paddelassistenten gemacht, den haben wir, wie gesagt, hier zusammen alle konzeptioniert. Ich weiß nicht, ob es konzeptioniert oder konzipiert ist. Clemens hat mich da immer angekackt für.
Ist egal, wenn du die Leggings anhast, achtet eh keiner drauf, was du sagst.
Leggings trage ich natürlich nicht. Genau, und tatsächlich führe ich jetzt dann in anderen Städten und auch hier jetzt in 2 Wochen wieder den nächsten Lehrgang an den Wochenenden durch. Und genau, diese ganze Konzeption ist im Moment eigentlich mein größter Arbeitsschritt, den ich so machen muss jeden Tag.
Erzähl was über die Konzeption. Was sind die Bausteine und was ist das Fundament der Trainerausbildung, die du hast es zusammen mit der Deutschen Sporthochschule und Professor Born entwickelt. Ihr seid im Austausch mit dem DOSB. Der Auftrag ist gekommen vom Deutschen Tennisbund. Erzähl ein bisschen was darüber und über die Inhalte und das wissenschaftliche Fundament.
Dr. Born klingelt immer so gruselig.
Ist Professor oder Doktor? Ist Professor, ne?
Nee, ist Doktor.
Ich hätte schwören können, der hat seine Professur geschrieben. Oh, egal.
Nein.
Sorry, Philipp, promoviert. Genau. Sorry.
Es ist eher, in erster Linie ist es Philipp. Und wir haben damals den Auftrag bekommen und Philipp ist da so eine Art, nicht nur so eine Art Qualitätsstempel, sondern ist ein Qualitätsstempel, der eben dann über die ganze Didaktik nochmal drüber schaut, über den Aufbau.
Wir wollten auch über die Ausbildung sprechen, genau. Nicht über Philipp.
Genau. Für die Ausbildung ist Philipp der Qualitätsstempel. Also ich sitze dann zu Hause mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, die wir uns angeeignet haben und schreibe die Inhalte und spreche mit ihm. Wir treffen uns da. Richie ist ab und zu auch bei den Treffen dabei.
Wenn es was zu trinken gibt.
Tatsächlich war es beim letzten Mal Hafer-Cappuccino in der Sporthochschule in der Bib.
Ich nicht. Ich wollte gerade sagen,
ich habe normalen Cappuccino getrunken.
Man muss an der Stelle sagen, Richie war letztens im Büro mit furchtbaren Rückenschmerzen und sein Stammarzt oder Stammphysiotherapeut hat keine Zeit gehabt und dann kam er an und hat gesagt, Patrick, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Du hast doch da jemanden. Dann habe ich ihm einen Termin gemacht und dann ist er da zu meinem Doc anmarschiert, ist nicht ganz durch die Tür und mein Doc meinte nur so, Fett, Alkohol, Zucker und Richie meinte nur so, ja, alle drei.
Zählt Rauchen auch noch? Ja, war bitter und der hat nicht einmal meinen Rücken angefasst, nur am Bauch umgedrückt.
Der wollte alles wieder reindrücken.
Direkt schlechtes, alles wieder zurückpacken. Direkt schlechtes Gewissen, aber bis zum Hafer-Cappuccino hat es noch nicht gereicht jetzt. Ich versuche mich da in allem ein bisschen zurückzuhalten, aber es klappt nicht. Machen wir in 5 Jahren vielleicht nochmal.
Aber zurück zur Ausbildung. Was sind so die essentiellen Bausteine und wie seid ihr da dran gegangen?
Genau, also wir haben uns ganz klar davon abgewendet, dass wie eine Tennisausbildung zu machen, wo wir dann davor stehen und dann viele Korbübungen haben und viel Technik, weil das überhaupt gar nicht Padel ist. Padel ist für mich schon von Anfang an Spielen gewesen. Natürlich komme ich aus dem Tennis und mir fehlt das ein bisschen leichter mit der Bewegungsstruktur. Aber das Wichtigste für uns war es eben, dass wir wirklich ein Konzept haben, wo wir mit ganz einfachen Bausteinen den Leuten das Spiel an die Hand geben, dass sie es auch verstehen. Und indem wir das so aufgebaut haben, eben nach diesem, es wird auch im Tennis benutzt und das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ganz viel mit der funktionalen Bewegungskorrektur, dass wir eben halt nur.
Was ist die funktionale Bewegungskorrektur?
Das ist das, was.
Ich kenne es nur von zu Hause, wenn mein Sohn wieder wie Arsch am Tisch sitzt und ich sage, Paul, setz dich anständig hin. Das ist eine funktionale Bewegungskorrektur.
Ist ein Nackenklatscher auch eine funktionale Bewegungskorrektur?
Das ist eine aktive Bewegungskorrektur.
Jetzt sind wir wieder beim 80er-Quiz. Ich würde sagen, eine funktionale Bewegungskorrektur ist eine Korrektur, indem ich ein Ziel vorgebe, aber nicht die Bewegung. Und das ist genau das, was du an mir hast, wenn wir zusammen trainieren. Wenn ich dir eine funktionale Bewegungskorrektur mittlerweile geben würde, würdest du mich angucken und würdest wieder in alle Richtungen gucken und sagen, ich habe keinen Bock auf Lukas.
Das heißt, du sagst zu mir, triff den Ball, das ist das Ziel. So, und ich versuche in der Art und Weise und in meiner Kompetenz Bewegung auszuführen, um diesen Ball zu treffen, und du veränderst diese Bewegung Stück für Stück, sodass ich dann irgendwann auch mal den Ball treffe.
Genau, gut. So einfach ist es aber nicht.
Doch, so einfach ist es bei mir.
Also man würde das Ziel konkreter stellen und man würde es so stellen, dass man eben die Bewegung damit hervorkitzelt, sozusagen, dass du das selber umsetzen kannst. Wenn wir jetzt 2 Wochen zurückspulen auf letzte Woche Donnerstag, Training, du mit Scherzi, ich stehe neben dran, jeder zweite Ball wäre rein theoretisch ins Netz gegangen, dann wäre die Korrektur gewesen.
Du passt jetzt genau auf, was du sagst.
Wir reden ja von einem theoretischen Szenario, das nie so passiert ist.
Ich frage für einen Freund.
Genau. Wäre die Korrektur gewesen, dass du versuchst, den Ball Richtung Aufschlagslinie zu schlagen. Dann kriegst du das Ziel, okay, du spielst den Ball etwas länger und dadurch spielst du ihn wahrscheinlich auch höher. In dem Moment, wo ich dir sagen würde, spiele nicht ins Netz, würdest du denken, ja, weiß ich doch, nerv mich nicht. Und nach diesem Prinzip ist diese ganze Ausbildung aufgebaut. Natürlich funktioniert die funktionale Bewegungskorrektur nicht für alle. Das heißt, wir haben da auch viele Inhalte mit drin, die eben nicht nur sich darauf beziehen, sondern aber das ist das grobe Ding, dass wir einfach sagen, okay, du kriegst ein Ziel, das ist deine Sportart, du kannst schon schlagen, du kannst schon laufen. Und damit geht's halt eben los. Und das ist halt eben super spielorientiert und du hast keine einzige Kopfübung.
Welche Ausbildungsstufen, Module gibt es im Paddelbereich?
Also wir haben jetzt die Lehrgänge Paddelassistent 1 und Paddelassistent 2 und zum März 2025 ist der C-Trainer geplant. Der C-Trainer ist dann das große Ding mit über 120 Unterrichtseinheiten. Der Paddelassistent 1 ist ein einzelner Praxistag mit einer asynchronen Online-Vor- und Nachphase. So.
Also wir werden bei dem Podcast in der Beschreibung, wir werden so wie in so einem Vokabelheft, wir werden die Fremdwörter dieser Episode mit reinpacken.
Ein Glossar.
Ein Glossar und werden auch die entsprechende Übersetzung mit Sternchen vermerken.
Also da kommen wir dann gleich zu, aber nochmal zurück, DTBC, nein.
Siehst du?
C-Trainer, richtig. Paddel, DTBC-Trainer, Paddel. Ja, vielleicht fertig sogar, Punkt. DOSB lizenziert. Ist mir noch wichtig.
Ja.
Weil das ist ja ein wichtiger Stempel, den wir in allen Sportarten irgendwie dann auf den Trainerlizenzen haben und der dann eine gewisse Aussagekraft hat, was da für ein Umfang der Ausbildung dahinter steckt. Und das ist ja im Rahmen, wir wollen alle, dass Paddel zu Olympia kommt, dann gehört das
spätestens
genauso.
Spätestens 2040 in Deutschland.
Alle hoffen auf 2032 Brisbane.
Ja, aber Deutschland wäre schon geiler.
Damit ich meinen Bruder besuchen kann. Ja,
ah, auch, ja, geil. Ja, ja.
Und 36 oder 40, mal gucken, ob Deutschland da überhaupt sinnvoller Standort für Olympia wäre, aber wir fänden es natürlich alle geil.
Ja, die Bewerbung ist doch schon abgehakt, oder?
Ja, es ist in der Rede, dass das, dass sich beworben werden soll. Weil viel weiter sind wir noch nicht, weil Okay. Wer soll das denn machen? Und dann gibt es wieder Bürgerentscheide und Roundtables und Klimaaktivisten und weiß nicht was alles, die dagegen sprechen. Von daher, das ist noch lange nicht durch. Aber jetzt hat mich gerade diese Ausdruck C-Trainer sehr stark an meine damals Tennistrainer-Ausbildung erinnert. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich in der Sporthochschule dann für die B-Trainer-Ausbildung während der Kurse dann immer den DTB-Lehrplan 1 und DTB-Lehrplan 2 in der Hand hatte. Wie läuft das denn heute so ab?
Mit einer App. hoffentlich viel besser und nicht nur hoffentlich, sondern wir arbeiten da dran, dass es halt eben eine Ausbildung ist, die nicht so ist mit diesen Lehrskripten und sonst was. Ich habe auch meinen C-Trainer noch gemacht. Und die Inhalte überschneiden sich sehr viel mit der Sporthochschule und das Coole ist, dass wir halt eben dadurch, dass wir mit Philipp zusammenarbeiten, da auch wirklich dann Inhalte schaffen, die auch wirklich nur notwendig sind und die auch ausreichend sind. Das heißt jetzt nicht, wir machen das Bare Minimum, sondern wir machen genau das, was du halt eben auch auf dem Platz brauchst. Und das versuchen wir aktuell mit einer Plattform umzusetzen, dass sich da jeder auch seine Zeit selber einteilen kann. Das heißt, wenn ich jetzt schon super viel über, sagen wir, Koordination und Konditionstraining weiß, dann kann ich da viel schneller durchgehen, weil ich es ja schon weiß, ich habe quasi diesen Test integriert, als wenn ich jetzt mir das alles noch aneignen muss. Wenn ich jemanden habe, der sich das aneignen muss, dann wird der vielleicht auch nicht, um eben diesen höchsten Qualitätsstempel DOSB Paddel C-Trainer zu haben, der wird da nicht dran vorbeikommen, weil wir auch natürlich eine gewisse Qualität garantieren müssen. Aber
lass uns mal von dieser Theorie da rauskommen, das ist ja nicht, sag mal auf Deutsch, woran erkenne ich einen guten Paddeltrainer? Was sind die Indizien, wenn ich jetzt irgendwie Unterricht nehme und irgendwie mit dir nicht mehr zufrieden bin und mir einen neuen Trainer suche, woran erkenne ich ihn?
Spanischer Name.
Hola, me llamo Lucas.
Hey, yo soy Patrick, ¿qué tal Lucas?
Ich glaube, vor allen Dingen das Wichtigste beim Paddeltraining ist, dass du jemanden auf dem Platz hast, der dir das Spiel, nicht nur die Schläge beibringt, sondern der dir das Spiel beibringt, dass du verstehst, was du machst, dass du nicht einen Schlag einfach blind wieder abrufst, wie beim Tennis, Vorhand Cross oder Vorhand Longline, sondern dass du
verstehst, was du da tust und das Spielsystem kapierst.
Genau, es ist nicht immer nur Power, 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 sondern es kann auch mal ein ekelhafter, langsamer Ball sein oder halt eben, wenn du Zeit brauchst, dass du den Ball präzise schiebst und dieses Verständnis, das brauchst du und das kriegst du eben nur, indem du dann vielleicht auch in deiner Gruppe oder mit deinem Coach zusammen spielst und auch eben den dynamischen Positionswechsel aus der Defensive nach vorne bekommst. Wenn du da jetzt jemanden hast, der dir nur die Bälle die ganze Zeit anspielt, klar, kann mal sein, wenn dein Vorhandvolley richtig kacke ist, gut, dann musst du halt mal da durch, wenn du dich dann aber auch auf einem Turnierlevel dann befindest. Aber wenn du jetzt Paddel spielst, um Spaß zu haben und mit deinen Freunden enge Matches zu haben, dann reicht es schon, dass du dieses Spielverständnis an die Hand bekommst. Und das ist eben, glaube ich, super schwierig und das steht heute Abend. Diese Aufgabe steht mir auch bevor. Jetzt habt ihr eben gefragt, was denn sonst noch so meine Aufgaben sind. Und das ist heute Abend, 8 bis 10 Uhr, darf ich arbeiten. Und das eben mit den ganzen Trainern, die wir jetzt hier in der Paddelbox zusammen dann eben ausbilden. Und das ist meine große Aufgabe heute.
Du hast doch hier Erfahrungen gemacht mit Spielverständnis und sowas. Da hast du doch in Ungarn echt Eindrücke gesammelt, oder?
Ja, also da können wir gerne mal ein paar Wörter, ein paar Minuten drüber verlieren, weil diese 9 Tage Budapest mit der Jugendnationalmannschaft.
Was war denn in Budapest?
Die Paddel-Europameisterschaft der Jugend. Und
welches Alter?
U14, U16, U18. Also das ist immer so, dass ein Team.
Nur die geraden Zahlen? Genau. Primzahlen sind nächstes Jahr dran, oder?
Ein Team besteht aus, also es gibt ein männliches Team, ein weibliches Team. Bei den Jungs gibt es dann U14, U16, U18. Und wenn man gegen eine andere Nation spielt, wird genau in der Reihenfolge auch ein Match U14, ein Match U16, ein Match U18 gegeneinander gespielt. Bedeutet, ein Team gewinnt am Ende 2-1 oder 3-0.
Und wie ging es aus? Direkt raus. Welche Plätze haben wir gemacht?
Naja, wir sind nicht letzter geworden in beiden Kategorien. Bei den Jungs sind wir 15. von 16 geworden und bei den Mädels sind wir 11. von 12. geworden. Also ist schon eher sehr ernüchternd bis hin zu enttäuschend das Ergebnis am Ende. wir wurden da komplett auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil wir da hingefahren sind. Ich spreche mal vor allem für die Jungs, weil ich wegen Lenny, der ist 12 Jahre alt, spielt U14, dabei war und die 9 Tage sehr intensiv mit ihm mitgelitten, miterlebt und auch mitgefeiert habe.
Was mich jetzt wirklich brennend interessieren würde, ist, Lukas hat ja von dem erzählt, was es braucht auf dem Platz, Spielsystem, Spielverständnis und so weiter und so weiter. Und Lukas trainiert ja unter anderem Lenny. Hat man dort tatsächlich bei Lenny Unterschiede gesehen im Spielsystem, im Spielen? Ich habe ja selber leider schon mal gegen Lenny gespielt oder gegen dich und Lenny. Das war echt bitter, ne? Ich kenne Lenny, seitdem der geboren ist. Plötzlich steht er auf der anderen Seite vom Platz, dann mit Scherzi als Doppelpartner. Der sagt, schieß den ab! So. Und ich weiß ja auch, wie Lenny reagiert, wenn er dann verliert. So. Ich war einen Satz völlig gehemmt. So, aber nichtsdestotrotz, konnte man da Unterschiede erkennen, auch zu den anderen Jugendlichen, egal ob Deutschland, Frankreich, Norwegen, was auch immer?
Ja, zunächst mal stimmt halt zu 100% das, was Lukas gesagt hat. Deswegen ist er auch unser Supertrainer. Ja. Man hat ganz deutlich gesehen, wer das Spiel verstanden hat und demnach bessere Leistungen auf den Platz bringt als andere, die offensichtlich noch nicht so lange Paddle spielen, weil viele andere Nationen dasselbe Problem haben wie wir hier in Deutschland. Es gibt Paddle noch nicht so lange und es gibt auch demnach für die Jugendlichen noch keine lange Ausbildung, sondern die werden aus anderen Sportarten, größtenteils aus dem Tennis, auf den Platz geholt und können dann entweder schon einen stabilen Volley spielen oder haben schon Monster-Schmetterball.
Aber verstehen dann das Spiel nicht hundertprozentig.
Verstehen das Spiel nicht hundertprozentig. Und die, die es noch dazu geschafft haben, schon vielleicht ein Jahr oder anderthalb, 2 Jahre zu trainieren, auch regelmäßig und zweimal die Woche oder so, denen siehst du halt an, dass sie sich komplett richtig bewegen und demnach viel einfachere Bälle haben. Das merken wir ja selber auf dem Platz. Wir im Training, der Bandeja funktioniert. Aber im Match den dann umzusetzen und zu richtigen Zeitpunkt zu spielen, das ist brutal schwierig. Und da hast du halt einfach bei den Nationen, die das schon viel länger machen als wir gesehen, die sind uns so um Welten voraus. Also was die Spanier und die Franzosen da auf den Platz gezaubert haben, das kann man bei YouTube. Ich würde es wirklich empfehlen, mal 10 Minuten sich so ein U16-Match Spanien gegen Frankreich anzugucken. Das ist krasser, vor allem weil man weiß, das sind 15-Jährige. Das ist krasser als das, was wir bei Premier Padel sehen. Die stellen sich, die kleinen Kacker, ja, die stellen sich da hinten hinter die Grundlinie, holen aus wie Galan, berühren fast die hintere Scheibe beim Ausholen und kicken den raus aus dem Platz. Das kann man sich nicht, also das muss man mal gesehen haben. Ich fand es super geil, dass wir das erleben durften. Und dieses Gezittere werden wir jetzt Vorletzter oder schaffen wir es 13. zu werden oder vielleicht doch irgendwie 10. oder sowas, das hat schon Bock gemacht. Und dieses Ganze drumherum mit, keine Ahnung, 300 Jugendlichen aus verschiedenen Nationen, Trikottausch am Ende und sowas, schon sehr, sehr geil. Ja. Also echt beeindruckend, muss man ganz klar sagen.
Was müssen wir machen, damit es besser wird?
Ja, wir haben dann verschiedene Theorien aufgestellt. Also für
Die kannst du ja Fakten checken lassen durch Lukas.
Okay, Faktencheck. Wir brauchen eine kurzfristige Lösung. Kurzfristige Lösung meiner Meinung nach ist, lass uns in andere Sportarten gehen, vor allem Tennis, und uns die raussuchen, die im Tennis möglicherweise keine Profis mehr werden und in Padel eine neue Perspektive für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre haben, dem man direkt sagen kann, ey, ihr könnt jetzt zur deutschen Elite gehören und nächstes, übernächstes Jahr zu internationalen Wettkämpfen mitfahren.
Führt aber tatsächlich zur Diskussion, nimmt Padel Tennisspieler weg.
Ja, nicht die Top-Tennisspieler, die sollen weiter Tennis spielen, aber es gibt ohne Ende Tennisspieler, die dann rausfallen aus dem Raster und irgendwann nicht mehr weiterkommen und Motivation verlieren oder andere Dinge als wichtiger irgendwie sehen, und Paddel könnte ein Mittel sein, um sie trotzdem weiter beim Sport zu lassen und in dieser Tennis-Paddel-Struktur zu behalten.
Gibt es nicht auch, hast du immer erzählt oder auch immer wieder, erwähnst du immer wieder so ein Altersfenster, wo Jugendliche vom Tennis weggehen? Ich glaube irgendwo auch tatsächlich irgendwo zwischen 10 und 14 oder 11
ja, klar.
und 15.
Ja klar.
Und das sind ja genau die Jugendlichen, von denen wir gerade sprechen, oder?
Natürlich. Also sobald dann die lange Schule, die anstrengende Schule und irgendwann mal Mädchen und Party, das haben wir selber kennengelernt.
Nein.
Da haben wir schon drüber
geredet.
Und sobald das dann passiert, dann hast du einfach nicht mehr die zeitlichen Ressourcen, die körperlichen, die mentalen Ressourcen, um im Tennis dann genau so viel zu trainieren und Aufwand zu betreiben, um bei der absoluten Elite dabei zu sein. Und ich habe mal gehört, dass von denen, die in den Kadern der Landesverbände oder Bezirke oder sowas unterwegs sind, die alle gerne mal Tennisprofi werden wollen, das schaffen halt nur 0,3%. Ja? Und wenn ich den anderen 99,7% dann eine Option geben kann, finde ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und es wäre eine kurzfristige Lösung, um unser Niveau deutlich anzuheben. So.
Jetzt du.
Machen, nicht machen?
Es ist halt kurzfristig. Nachhaltig wäre es auf jeden Fall das, was wir jetzt gerade machen, halt eben, dass wir überhaupt erstmal die ganzen Tennistrainer vielleicht sogar angreifen, dass die den Leuten auch mit Paddel an die Hand geben, weil mit, also ich weiß es selber noch, mit 15, 16, 17 kamen dann eben diese komischen Themen, die ihr eben genannt habt, die ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr kenne. Also
Mädchen
und Alkohol oder was?
Richtig,
noch nie gehört.
Hast du nicht gerade dein Tinder-Profil erneuert? Wie heißt dein Tinder-Profil eigentlich?
Das, so funktioniert das nicht. Wir machen demnächst nochmal eine Aufklärungsfolge mit Patrick über Tinder. Tinder-Profil gibt's nicht.
Waren wir nicht alle bei deinem Geburtstag dem letzten und haben Titty-Pong gespielt?
Möglich. Auch in einer anderen Folge. Das dauert jetzt auch zu lange.
Das kriegen wir ganz schnell abgefrühstückt.
Du hast gesagt, wir dürfen alles sagen.
Klar.
Und fragen.
Genau, also nachhaltig wäre es für mich eben auch gewesen, dass man eine Sportart an die Hand bekommt, bei der du auf jeden Fall spielen kannst und Spaß hast. Und das ist bei Paddel im Vordergrund und das ist für jeden Tennisspieler, der auch noch kein bisschen Paddel spielen kann. Die haben alle so einen Spaß daran. Man sieht es ja auch immer noch, die ganzen guten Herrenspieler, die hier in Köln rumlaufen, die haben auch alle so Bock auf Paddel und da geht es jetzt immer mehr und mehr in die Richtung, dass die sagen, im Winter habe ich keinen Bock mehr auf Tennis, auf diese blöde Hallensaison und spiele dann einfach viel Paddel. Und wie gesagt, kurzfristig ja, natürlich diese Tennisspieler abgreifen aus dieser funktionierenden Struktur mit Nachwuchs und dem stabilen Volley der Athletik und Schmetterball haben sie alle. Aber dieses Kurzfristige, davon wollen wir ja weg. Wir wollen ja...
Ja, aber es gibt dann noch mittelfristig. Das Langfristige wäre, dass Familie Ströhl und Familie Pihan weiter Kinder produziert.
Ich bin durch.
Damit wären wir dann irgendwann safe gut aufgestellt.
Zwei Kinder, eine Frau und Mitarbeiter reichen mir, danke. Ich bin völlig versorgt.
Wir hatten dann noch einen Ansatz für kurzfristig. Wir müssen einfach die Spanier einbürgern, die wir haben wollen.
Ja.
Kurzfristige Lösung. Ich hab mir
oder vorhin, wir geben Deutschland an Argentinien.
Ich habe vorhin mir die, es war am letzten Wochenende, war die Nordamerika-Quali für die Paddel-WM der Aktiven. Da waren Mexiko, USA.
Nordamerika-Quali für die Aktiven. Vielleicht sollten wir als erstes mal an den Titeln arbeiten von diesen komischen Veranstaltungen.
Im Ende Oktober ist die Paddel-Weltmeisterschaft der Aktiven. Und die Nordamerika-Quali wurde ausgespielt zwischen Mexiko, USA und Kanada. Und ich
war Kanada?
Na, war Kanada. Vor allem war Kanada, der sich einigermaßen amerikanisch anhörte, sondern alles.
Haben die dann Spanisch. Americano gespielt?
Nee, ein Mexikano.
Oh!
Okay, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Mexiko, USA oder Kanada?
Dadurch, dass Kanada war und die Amerikaner Mexiko nicht könnten, würde ich sagen, waren es die Amerikanos.
Wir hätten immer gedacht, dass jetzt USA ja groß am Aufschreiben ist, aber es hat Mexiko ohne Satzverlust die Quali wurde da gewonnen.
Die haben einfach nichts gesagt, deswegen hatten die auch keinen Satzverlust.
So, zurück, wo waren wir eigentlich nochmal? Ach, beim Einbürgern der guten Spanier. Und dann gab es noch eine andere mittelfristige Lösung, die dann heißt, dass wir einfach ja die wir haben auf dem Paddelplatz dann ausbilden müssen und denen mehr beibringen müssen. Aber es gibt halt so wenige Jugendliche und deswegen tun wir uns da sehr schwer.
Auch hier, glaube ich, ist die Fortfolge die Ausbildung anderer Trainer. Ihr habt mittlerweile mit dem DTB und über das Sporthochschulkonzept mit euch zusammen, was 250, 300 Trainer ausgebildet, sowas in der Art.
Ja.
So, und du koordinierst ja bei uns auch noch, oder ja, du koordinierst die Trainerstruktur seit kurzer Zeit. Du hast das Thema an die Hand bekommen. Wir reden, ich weiß es selber gerade nicht auswendig, vielleicht von 20 Coaches, 25 Coaches. Was ist das, was du deinen Trainern sagst? Was ist, wo du sagst, pass auf, geht auf den Platz, vermittelt das Spiel, vermittelt den Spaß, bringt den Kunden das bei. Was ist das, was du allen Trainern an die Hand gibst und sagst, das ist der Key?
Also der Key ist, dass ich eigentlich Training bei uns nicht wie Training anfühlen sollte, sondern dass man sich da irgendwie verletzlich zeigt und sagt, oh Gott, jetzt machen wir hier nur Technik und ich werde jetzt auseinandergepflückt, sondern Training sollte eigentlich so sein, du stehst mit einem Kumpel auf dem Platz, der dir das richtig gut an die Hand gibt und am Ende denkst du so, geil, ich will
auch noch was
gar
gelernt
nicht,
dabei.
Genau, und ich will hier gar nicht runtergehen und das ist heute Abend meine große Aufgabe, diese ganzen Spielformen und diese Art und Weise, wie man eben mit den Menschen kommuniziert auf dem Platz, das einfach weiterzugeben. Und für mich ist halt eben wichtig, dass gestern Abend habe ich hier noch Training gegeben, also ich bin keine 8 Stunden weg von dieser Halle hier und danach saßen wir noch zusammen und die haben noch was getrunken, haben uns noch ein bisschen über Paddel unterhalten. Es ist einfach nicht nur dieses...
Die Community wahrscheinlich.
Genau, es ist Community-Arbeit und es ist vor allen Dingen halt einfach auch Pflege, ne? Also da kommt jemand zu mir, der hat Bedürfnisse, paddelspezifische Bedürfnisse.
Was?
Und die möchte, um die möchte ich mich ja kümmern, dafür bin ich der Experte und das muss ich zu 100% ernst nehmen. Und wenn das dann die kleinsten Kleinigkeiten sind, die muss ich dann eben ausbessern oder die nehme ich mir dann eben auch an und das auch mit 100%.
Okay, verstanden. Also, ich habe viel gelernt heute.
Ja, unfassbar. Also, das ist auch das, was wir ja gerade mit in die Promotion für Paddel nehmen, dass wir nicht ein unfassbar komplizierter, trainingsintensiver Sport sind, sondern dass wir ein Spiel haben, was man erstmal versucht zu verstehen, um dadurch schon besser zu werden und nebenbei sich so ein bisschen die Techniken aneignet, die man braucht, um dann auch Taktiken umzusetzen und überhaupt dieses Spielverständnis dann auch umsetzen zu können. Und da kann man nur appellieren, dass wir jetzt keine, wir wollen noch keine Profis ausbilden. Natürlich freuen wir uns, wenn wir gute Jugendliche bekommen oder gute Leistungsspieler im Erwachsenenbereich, aber wir brauchen erstmal die Masse auf dem Platz und für die ist es sehr, sehr wichtig, dass man das so einfach, alles so einfach wie möglich hält und so attraktiv. Also diese zeitgemäße Trainerausbildung jetzt auch, dass man eben nicht den Lehrplan 1 bis 2 auswendig lernen muss und dann irgendwie eine Prüfung schreibt oder sowas, sondern dass man das interaktiv macht, dass man mit Fokus auf, was brauchen wir denn überhaupt aktuell in der Paddelszene, dass man das beachtet und nicht die 50 Jahre alte Ausbildung, die schon immer gelehrt wird, die mit Sicherheit auch gutes Fundament hat, aber wir aktualisieren uns, wir sind am Puls der Zeit, auch von der Umsetzung dieser Ausbildung und von daher glaube ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, da dann einen Trainerstamm aufzubauen, der unheimlich wichtig sein wird, um Paddel in Deutschland weiter voranzutreiben.
Und wenn ich was gelernt habe heute, ist es die funktionale Bewegungskorrektur und damit verbunden ein formuliertes Ziel. Und ich sage ganz klar und ganz deutlich, ich gehe davon aus, dass Olympia 2040 in Deutschland stattfinden wird. Und wenn unser Anspruch es ist, 2040 Olympia zu bedienen und wenn Paddel bei Olympia da sein soll und da sein wird, müssen wir im eigenen Land bei Paddel abliefern. Keine Kompromisse, keine Diskussion. Und dafür müssen jetzt die Hebel umgelegt werden, damit nicht das passiert, was dir und der Nationalmannschaft in Ungarn passiert ist.
Absolut richtig. Und ich bin gerne auch bereit, da meinen Beitrag zu leisten und mit der Motivation aus Budapest, die jetzt immer noch sehr, sehr nachwirkt, muss man sagen, dafür zu sorgen, die Jugendlichen von der Straße auf den Paddelplatz zu holen. Weil wir haben jetzt noch 17 Jahre Zeit, 16 Jahre Zeit.
Das wäre geil. Ein Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, du kriegst einen Assi aus dem Ghetto, aber das Ghetto niemals aus dem Assi.
Ja. So. Und deswegen müssen wir jetzt die heute Morgen Trainingsanfrage für einen Fünfjährigen, Paul, Lina, Lenny, darf dann einer von denen sein, die Lenny da so ein bisschen, ne, der darf vielleicht die Flagge, Quatsch, aber egal, das müssen dann natürlich auch ein bisschen erfahrener schon mit dabei sein und jetzt ist die Chance, die erste richtig große Paddelgeneration dann rauszufiltern, aufzutrainieren und auszubilden und da habe ich richtig Bock drauf.
Okay, lass uns trainieren gehen, wir sind soweit. Gibt es uns eine Trainerstunde?
Ja.
Los, ab fürs nächste GPS, Trainerstunde bei Lukas.
Wir sind ja hier sowas wie eine Lehranstalt. Ach, war das
da
schön.
Da gibt es nichts mehr
so zu viel sagen. Gelernt, also auch für die es ein bisschen trocken fanden, weil wir sehr intensiv hier auch über Trainerausbildung gesprochen haben.
Jetzt
kommen
wir endlich zum Schluss. Du hast schon dreimal Punkt gemacht.
Ich fand's super geil. Es hat mega Bock gemacht. Wir haben wirklich viel gelernt und wir können nur appellieren. Macht mal mit bei so einer Trainerausbildung, beim Paddelassistenten. Lernt Lukas kennen und das System, was dahinter steckt. Inzwischen gibt es auch viele andere, die das umsetzen können und wir freuen uns
das
auf euch auf dem Platz.
Gut jetzt?
Ja, dann los, arbeiten.
Lukas, cool, dass du da warst.
Ab an den Schreibtisch oder auf dem Platz. Tschüssi, danke.